Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Andreas Mies und Kevin Krawitz haben es geschafft. Die Tennisspieler verteidigen bei den French Open ihren Titel im Doppel. Gegen Mate Pavic und Bruno Suarez heißt es am Ende 6:3 und 7:5. Mehr dazu in rund 10 Minuten live aus Paris. Außerdem in dieser Sendung sprechen wir mit der schwarzen Ruderin Carlotta Nuadjede über die EM in Posen und darüber, wie sie den Kampf gegen Rassismus im Sport voranbringen will. Hauptthema ist aber der DFB. Wir haben heute Abend ein Länderspiel. Es gibt Schwierigkeiten bei der Frauen-Bundesliga, die ins Fernsehen zu bringen. Und über allem schwebt die Steuerrazzia unter der Woche. Schwere Steuerhinterziehung, das ist der Vorwurf, weshalb am Mittwoch 200 Beamte Razzien bei 6 aktuellen oder ehemaligen DFB-Funktionären durchgeführt haben. Der Vorwurf, der DFB soll in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt 4,7 Millionen Euro zu wenig gezahlt haben. Und zwar, weil der DFB die Einnahmen aus der Vermarktung der Bandenwerbung bei Länderspielen falsch deklariert haben soll. Die Rechte für den Verkauf der Werbung hat der DFB in dieser Zeit an die Schweizer Agentur Infront verpachtet und diese Einnahmen könnte der DFB theoretisch steuerfrei als Vermögensverwaltung verbuchen. Allerdings soll der DFB zu viel Einfluss darauf genommen haben, welche Firmen auf den Banden werben dürfen. Und deswegen gehen die Behörden davon aus, dass die Einnahmen in den Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs fallen und diese Einnahmen müssten versteuert werden. Dass es überhaupt zu der Frage kommt, wie der DFB millionenschwere Einnahmen zu versteuern hat, liegt auch daran, dass der ein gemeinnütziger Verein ist. Der DFB möchte das ändern und hat eine Strukturreform angestrebt, nämlich eben diese kommerziellen Akteure Geschäfte wie zum Beispiel die Bandenwerbung in GmbHs auszugliedern und den ideellen Bereich, also den Amateurfußball, im e.V. zu halten. Wolfram Richter ist Professor für VWL an der TU Dortmund und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums. Und ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob diese Strukturreform des DFB geholfen hätte, so ein Verfahren, wie es jetzt läuft, zu verhindern.
Das könnte ein guter Schritt sein, wenn alles klar getrennt würde. Die Frage ist, wie das in der Praxis aussieht. Die Gewinne würden dann immer noch dem DFB zufließen, wie er sagt, dem ideellen Bereich. Aber es würde klarer getrennt zwischen kommerziellem und gemeinnützigem Bereich. Das ist sicherlich ein erster richtiger Schritt. Nur muss man sehen, dass wahrscheinlich der aktuelle Fall nicht dadurch gelöst würde. Oder zumindest ist nicht klar, ob er gelöst würde.
Warum nicht?
Ich muss betonen, dass ich das alles nur aus der Presse entnehme und ich kann also über Details nicht letztendlich beurteilen. Also wenn man der Presse glaubt, wirft das Finanzamt dem DFB vor, dass Einnahmen, die eigentlich dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen wären, also dann in Zukunft den GmbHs, der Vermögensverwaltung zugeordnet wurden. Und die Vermögensverwaltung ist dem Gemeinnützigkeitsbereich zugeordnet. Also die Zuordnungsfrage ist noch nicht dadurch entschieden, dass man diese beiden Bereiche, den ideellen von dem kommerziellen, trennt.
Das heißt, auch in den neuen Strukturen könnte der DFB sagen, die Verpachtung von Werberechten, zum Beispiel für die Bandenwerbung, könnten sie immer noch im e.V. halten, weil sie sagen, das ist Vermögensverwaltung.
Ja, also er hätte immer noch aus steuerlichen Gründen einen Anreiz zu sagen, die Rechte werden im ideellen Bereich gehalten. Und er würde sie nicht den GmbHs übertragen. Also das müsste man erstmal abwarten, wie der DFB diese neue Struktur dann nutzt und einrichtet.
Jetzt klangen Sie gerade eben auch ein bisschen skeptisch bei der Frage, ob dann wirklich die Gewinne zum Beispiel aus der Nationalmannschafts GmbH in den ideellen Bereich fließen. Wie müsste denn so ein Konstrukt wirklich aufgebaut sein, damit wirklich sichergegangen ist, dass das, was in den GmbHs erwirtschaftet wird, dem ideellen Bereich, also den Amateurvereinen, zur Verfügung gestellt wird?
Ja, ob alles den Amateurvereinen oder dem ideellen Bereich zufließen sollte, darüber könnte man streiten. Das müsste letztendlich die Politik entscheiden. Wir leben ja nicht mehr in früheren Zeiten. Durch Internet und ja, Fernsehvermarktung des Profifußballs sind ja hier Einnahmen in Höhen geschossen, von denen man früher nur träumen konnte. Wir haben ja eine völlig neue Situation. Und vielleicht ist die Zeit gekommen, wo man aus dieser veränderten Lage die gebotenen Schlüsse ziehen sollte. Also wenn Sie mich fragen, ich würde es vorziehen, völlig den kommerziellen Bereich zu trennen vom ideellen, also sozusagen zwei DFBs zu gründen, mit klarer Aufgabentrennung und klarer personeller Trennung, damit überhaupt nicht erst diese Gefahren, diese skandalträchtigen Situationen eintreten können. Und sagen wir mal, dieser kommerzielle Bereich, ich würde den dann in Gestalt einer Aktiengesellschaft führen und würde dann aber der Frage nachgehen, wer Aktionär sein sollte. Das ist eine Frage, die hier in Deutschland ja überhaupt noch nicht diskutiert wird. Sie haben da ebenso angedeutet, Sie würden von vornherein unterstellen, dass ja diese Aktiengesellschaft den ganzen Vereinsmitgliedern in Deutschland, den über 6-7 Millionen Fußballern gehört. Aber darüber müsste man diskutieren. Wem gehört der Gewinn, dieser enorme Gewinn, der mit Länderspielen und UEFA-Spielen und so weiter erwirtschaftet wird? Wem gehört dieser Gewinn? Diese Frage müsste in Deutschland mal diskutiert werden.
Was ist Ihre Antwort darauf?
Also ich würde sagen, in erster Linie mal Deutschland als Land, das heißt dem Bund. Und der Bund könnte dann entscheiden, wie viel von diesen Einnahmen er der Förderung des Breitensports zur Verfügung stellt. Das wäre für mich die ordnungspolitisch saubere Lösung. Nun bin ich nicht blauäugig, sowas wird in Deutschland nicht kommen, aber man sollte in diese Richtung denken. Eine Lösung könnte ja sein, man schafft also für den kommerziellen Bereich des DFBs eine Aktiengesellschaft, der Bund bekommt 51% und 49% werden irgendwie verteilt auf den Profifußball, auf die Vereine. Das fände ich eine angemessene Lösung.
Aber da wird ja auf jeden Fall der Sport auf seine Autonomie beharren. Für wie realistisch halten Sie es oder auch für wie gut halten Sie es, wenn die Politik dann auf einmal so einen großen Einfluss auf den Sport bekommt, der ja, wie gesagt, autonom eigentlich sein möchte?
Ich habe da keine Sorge, dass die Politik Einfluss nehmen will auf die Zusammensetzung der Nationalmannschaft oder ähnliche Dinge. Das kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Wir sollten mal in einen anderen Bereich schauen, wo ähnliche Strukturen zu lösen sind. Da denke ich vor allem an die Deutsche Bundesbank. Die Bundesbank ist völlig unabhängig vom Bund, dennoch geführt in einer Aktiengesellschaft und der Bund hält sogar 100% der Anteile. Und diese Bundesbank, das wäre jetzt die Parallele zum DFB, gehört nicht den Geschäftsbanken. Das wäre die Parallele zu den Vereinen, sondern die Bundesbank gehört dem Bund und die Gewinne, die die Bundesbank erwirtschaftet, fließen an den Bund. Also ähnlich könnte man auch argumentieren beim DFB. Die Öffentlichkeit müsste in diese Richtung Druck machen. Also ich meine, man versteht ja manchmal nicht, dass Menschen sich aufregen über hohe Gehälter, wenn es irgendwelche Unternehmen geht, Vorstände. Aber sobald es um Fußball geht, sieht man da überhaupt keine Grenzen. Und diese hohen Gehälter bei den Spielern, die setzen sich natürlich auch fort bei dem ganzen Tross, der da dranhängt. Und das ist meines Erachtens alles nicht in Ordnung oder immer weniger in Ordnung.
Das heißt, das wäre aber eine politische Frage im Endeffekt.
Ja, es ist fahrlässig, wie die Politik diese Frage ungeklärt lässt. Ist ja nicht nur ein Problem auf der deutschen Ebene mit dem DFB. Das Problem setzt sich ja fort auf internationaler Ebene bei der FIFA. Auch da sehen wir die enormen Gewinne, die da anfallen, ohne dass die Politik klärt, wem die Gewinne zustehen, eine Begehrlichkeit schafft, sodass dann immer wieder irgendwelche Personen versuchen, sich zu bereichern, ohne dass es dafür eine geklärte rechtliche Grundlage gibt. Also die Strukturen laden dazu ein, irgendwie an das viele Geld zu kommen, weil die Politik einfach ihre Hausaufgabe nicht macht.
Einschätzungen waren das von Wolfram Richter, Professor für Volkswirtschaft an der TU Dortmund, zur Gemeinnützigkeit des DFB und von anderen Sportorganisationen. Als Kevin Krawitz und Andreas Mies im vergangenen Jahr das Finale der French Open im Doppel gewonnen haben, dann war das eine große Überraschung. Dass sie es in diesem Jahr schaffen, ihren Titel zu verteidigen, ist aber vielleicht ebenso eine große Überraschung. Aber genau das ist passiert. Vor wenigen Minuten ist die Partie gegen Marte Pavic und Bruno Suarez zu Ende gegangen. 6:3 und 7:5 für Mies Krawitz. AD-Reporter Guido Ringel hat das Spiel beobachtet. Herr Ringel, was hat denn dann den Ausschlag gegeben heute im großen Finale?
Ja, es ist genau das passiert, was Krawitz-Mies im Vorfeld angekündigt haben. Wenn wir unsere Aufschlagspiele souverän durchbringen, dann sind wir die Favoriten, auch in dieser harten Auseinandersetzung mit Pavic Suarez, denn die beiden sind ja die aktuellen US Open Champion, haben vor wenigen Wochen also den Titel in New York bei einem Grand Slam Turnier gewonnen. Aber hier in Paris auf diesem roten Sand, da sind Krawitz-Mies eben eine Marke, spätestens seit ihrem Erfolg im letzten Jahr. Und sie waren halt in der Lage heute, so stark zu servieren, dass sie eine selbstbewusste Grundlage geschaffen haben, noch ein bisschen mehr zu wagen, und waren dann auch bei den starken Aufschlägern Pavic Suarez zweimal in der Lage, jeweils das sogenannte Break zu schaffen, also den Gegner den Aufschlag abzunehmen, und deswegen gab es den Zweisatzerfolg.
Sie haben die Aufschlagstärke schon angesprochen. Was macht das Doppel Mies Krawitz denn sonst noch aus?
Ja, es ist diese Harmonie, die man braucht natürlich in einem erfolgreichen Doppel, aber die natürlich ein bisschen besser funktionieren muss als bei vergleichbaren Paaren. Man muss sich absprechen, man muss auch ein paar Spielzüge parat haben, immer wieder Überraschendes präsentieren, das können die. Und es ist natürlich jetzt mittlerweile diese besondere Atmosphäre von Paris, wo sie selbst sagen, diese French Open hier, dieses Stade Roland Garros, alleine schon die Umkleidekabinen, wir kennen hier jeden Stein jetzt, das beflügelt uns, das gibt uns extra Energie und Motivation. Wir rauschen hier, wir fliegen durchs Turnier. Es ist für uns was Besonderes, unterstützt dann auch noch von wieder ein paar deutschen Zuschauern, die heute rein durften. So 10 dürften es etwa gewesen sein. Also auch die Anfeuerung war da, waren das heute die Argumente für den erneuten Sieg.
Ist das denn jetzt, oder was bedeutet dieser Titel von Mies Krawitz denn für das deutsche Tennis? Die Doppel fliegen ja immer so ein bisschen unter dem Radar, aber können die es schaffen, jetzt nochmal eine neue Begeisterung auch nochmal für das Tennis auszulösen?
Ehrlicherweise nein. Ehrlicherweise nein, denn es ist und wird so bleiben. Das Doppel ist nett und ja auch spektakulär anzusehen. Und von den sportlichen Anforderungen her sind zwar ganz andere als beim Einzel, aber nicht minder hochwertig. Klar ist aber auch, das Einzel steht im Mittelpunkt und wird es auch immer bleiben. Mit anderen Worten, solange ein beispielsweise Alexander Zverev nicht mal einen Grand-Slam-Titel holt oder Angelique Kerber noch mal so ein Kunststück fertig bringt, wird das Tennis den Status behalten in Deutschland, den es aktuell hat. Es wird sich jetzt ein paar Tage ganz Tennis-Deutschland freuen mit Krawitz-Mies. Aber das wird vielleicht nicht in der Versenkung verschwinden, aber sicherlich keinen Boom auslösen wie einst ein Boris Becker oder Ähnliches. Da müssen wir ehrlich sein.
Bei den Frauen hat Iga Świątek aus Polen gewonnen. Vor dem Turnier nie besser als Rang 48 in der Weltrangliste. Das klingt nach großer Überraschung. War es das auch?
Ja, das war eine Überraschung, wenn man sich die Person Świątek anguckt, aufgrund der nackten Zahlen. Aber wenn man ihre Leistungen hier innerhalb der 2 Wochen beobachtet hat, dann hat man gemerkt, die ist sowas von selbstbewusst, sicher und voller Mut auch, ein solch großes Ereignis anzugehen. Zumal ihre Entwicklung in den letzten Monaten sie nach vorne geführt hat. Sie hat dann zudem die Hilfe eines Sportpsychologen gesucht und gefunden. Auch der hat nochmal was in ihr ausgelöst. Mit 19 Jahren jetzt der erste Grand-Slam-Titel für Polen durch Iga Świątek war natürlich so nicht zu ahnen, ist eine Überraschung, zeigt aber auch, dass diese Iga Świątek auf einem Weg in die Weltspitze ist, wo, wenn sie sich nicht verletzt, sie ein Weilchen durchaus Platz nehmen könnte.
Live aus Paris war das Guido Ringel mit Einschätzungen zum Finale der Frauen und auch zum Doppelsieg von Andreas Mies und Kevin Krawitz. Vielen Dank. Stellen Sie sich einmal vor, Bremen spielt in der Fußball-Bundesliga gegen Hoffenheim. Die Fans von beiden Mannschaften freuen sich auf das Spiel. Es soll live im Fernsehen übertragen werden. Und dann läuft stattdessen Tennis. unvorstellbar. Bei einem Spiel der Männer-Bundesliga vielleicht schon, bei einem Spiel der Frauen gerade erst passiert. Das ist schön für alle Tennis-Fans, aber auch ein Beispiel dafür, wie sehr es bei der Vermarktung von der Frauen-Bundesliga hakt, berichtet Jessica Sturmberg.
So, Clara Bühl. Ist ganz allein da draußen. Und nochmal die Kopfballchance. Und jetzt die Schusschance. Jetzt, der muss noch drin sein. Und er ist es auch.
FC Bayern München gegen den SC Freiburg.
Und wenn ich es richtig gesehen habe, war es Marina Hegerich.
In der 66. Minute fällt das entscheidende 1:0.
Da kriegen die Freiburger den Ball nicht weg. Nach diesem Triple-Kopfball und die Führung für die Münchnerinnen durch Marina Hegerich.
Es ist das Topspiel des dritten Spieltages, zu sehen freitagabends im frei empfangbaren Sender von Eurosport. Für 3 Spielzeiten läuft der Vertrag mit dem DFB noch bis zur Saison 21/22. Es soll ein regelmäßiges Angebot sein, ein Fixpunkt, auf das sich die Fans einstellen können, wie der Sender selbst betont. Aber vergangene Woche läuft am Freitagabend auf dem Sender zunächst kein Fußball, sondern das Tennismatch zwischen Alexander Zverev und dem Italiener Marco Cecchinato. Das Spiel kann wegen einer Regenunterbrechung erst am Abend beendet werden und kollidiert damit zeitlich mit dem Spiel der Frauenbundesliga Bremen gegen Hoffenheim. Eurosport zeigt das Spiel erst nach dem Tennismatch in voller Länge. Doch bis das den Fans des Frauenfußballs klar wird, hat es eine ganze Weile gedauert, beklagt Fußballjournalistin Ellen Harnisch vom Podcast Frauen reden über Fußball.
Es geht jetzt auch gar nicht darum, da irgendwie eine Sportart gegen eine andere auszuspielen. Also Tennisspiele sind ja unberechenbar lang, aber diese Kommunikation, also dass da eine halbe Stunde lang Fans rumsuchen und nicht wissen, wo sie das Spiel gucken können.
Eurosport erwähnt die Verschiebung während der Tennis-Live-Übertragung zwar, in den sozialen Netzwerken informiert aber erst eine halbe Stunde nach Anpfiff der offizielle DFB-Twitter-Account über die Situation. Harnisch sieht hier vor allem den DFB in der Pflicht, rechtzeitig zu kommunizieren, wo und wann Live-Übertragungen zu sehen sind. Es gibt zwar eine Seite auf der DFB-Homepage, auf der diese angekündigt werden, aber
es ist irgendwie nicht immer klar, ob sie auch wirklich übertragen werden. Also es werden Livestreams angekündigt und dann finden die aber teilweise einfach gar nicht statt.
Wie das Spiel zwischen den Pokalfinalistinnen der SGS Essen und den Vizemeisterinnen des FC Bayern München am vergangenen Sonntag. Laut DFB-Homepage hätte das Spiel von der ARD-Sportschau übertragen werden sollen. Doch die Sportschau teilt mit, dass eine Übertragung nie geplant war. Fans, die im Internet den Stream gesucht haben, konnten also gar nicht fündig werden. Das zeige exemplarisch, wie wenig ernst der Frauenfußball immer noch genommen werde, sagt Harnisch.
Wenn man sich jetzt vorstellt, das würde im Männerfußball passieren, dass ein Livestream angekündigt wird und dann findet es einfach nicht statt. Den würden ja die Leute aufs Dach steigen.
Der DFB zeigt sich aufgrund der Kritik zumindest ein wenig selbstkritisch. Auf Anfrage des Deutschlandfunks schreibt der Verband:
Unser Anspruch ist, diese Information unmittelbar an die User weiterzugeben. Nicht immer ist uns das in der Vergangenheit gelungen. Daran arbeiten wir.
Aber an der Sichtbarkeit der Frauenbundesliga mangelt es generell. Die ARD macht nur selten von ihrem Recht Gebrauch, jeden Spieltag eine Partie zu zeigen. Das jeweilige Spiel müsste selbst produziert werden. Damit sich diese Investition lohne, müsse es ein sportlich relevantes Spiel sein, das zudem zeitlich so angesetzt sei, dass es programmlich platziert werden könne, heißt es von der ARD. Ein Problem, findet die langjährige Nationalspielerin und heutige Assistenztrainerin beim Serienmeister VfL Wolfsburg, Ariane Hingst.
Ich glaube, die Menschen, die da am längsten Hebel sitzen und die Entscheidungsträger sind, haben da nicht unbedingt immer das allergrößte Interesse. Ich weiß, dass es auch viele gibt, die für den Frauenfußball kämpfen. Aber wenn die entscheidenden Personen dazu wenig Interesse zeigen, dann hat man schwer Chancen. Und ich finde, da muss man halt immer wieder von unten nach oben Druck machen. Das Interesse besteht und ich glaube, wenn man da weiter einen Druck macht, hat man hoffentlich auch Chancen, dass sich das mal verändern wird.
Ein Blick ins Ausland zeigt, dass auch dort längst professionelle Strukturen geschaffen werden. Die englische Women's Super League bündelt alle Spiele in einer App des Verbands, schwärmt Fußball-Podcasterin Ellen Harnisch.
Ich gucke jetzt zum Beispiel auch englische Liga. Es gibt einfach diese App, wo man sich dann das Spiel aussucht.
Zwar werden Partien auch oft nur aus einer Kameraposition gezeigt, aber Regelmäßigkeit, Zuverlässigkeit, Einfachheit bei den Übertragungen und Vermarktungen, das wäre auch hierzulande wichtig, um Schritt zu halten, meint Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst.
Gerade weltweit sprechen alle über die englische Liga, weil da richtig die Post abgeht, weil eine ganz andere Sichtbarkeit herrscht.
Diese Sichtbarkeit sei für die Entwicklung entscheidend. Aber Deutschland lasse derzeit viel Potenzial liegen, findet Hingst. Dabei sollte die Bundesliga den gleichen Anspruch haben und sich weltweit vermarkten. Aber ob sich da zeitnah tatsächlich etwas ändert, bezweifelt Fußball-Podcasterin Ellen Hanisch. Alle sagten zwar immer, dass sie den Frauenfußball voranbringen wollen, aber
dann passiert wieder nichts.
Ein Beitrag von Jessica Sturmberg. Immerhin, morgen überträgt der SWR das Spiel zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern München. Und deswegen habe ich vor der Sendung Bayern-Spielerin Lina Magul gefragt, was denn bei ihr überwiegt. Die Freude, dass das Spiel übertragen wird, oder der Ärger, dass das nicht selbstverständlich ist?
In erster Linie überwiegt da schon die Freude, weil ich eher ein positiv denkender Mensch bin. Und von daher versuche ich da immer das Positive zu sehen und freue mich natürlich, wenn unsere Spiele live übertragen werden. Weil die Nachfrage aus meinem engeren Kreis natürlich auch hoch ist. Und da wird dann natürlich auch immer nachgefragt, ob das Spiel jetzt übertragen wird oder nicht, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und ja, wenn man da ein bisschen weiter drüber nachdenkt, ist es natürlich schon ärgerlich, dass es ja nicht so die Priorität im Fernsehen hat wie der Männerfußball. Aber ja, ich bin weiterhin voller Hoffnung, dass es irgendwann mal so weit sein wird, dass wir ja einfach regelmäßig zu sehen sind im Fernsehen.
Fühlen Sie sich denn als Spielerin genug vertreten vom DFB oder genug vermarktet in Anführungszeichen vom DFB?
Gute Frage. Ich denke, es gibt immer Potenziale nach oben. Ich weiß, dass der DFB sich viel Mühe gibt, dass es innerhalb des DFBs aber auch ja eine klare Priorität für den Männerfußball gibt und dass der Frauenfußball da natürlich des Öfteren zu kurz kommt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sich viele Menschen da viele Gedanken machen und dass sich viele auch für den Frauenfußball einsetzen. Ich bin auch voller Hoffnung mit dem neuen Präsidenten Fritz Keller, dass er in unserem Bereich immer mehr einfordert. Und ich glaube, dass das einfach ja weiterhin seine Zeit braucht, bis man da dann letztendlich auch Resultate sieht.
Sie trainieren mehrmals die Woche. Sie sind Vollprofi, Sie sind Nationalspielerin. Sie haben sportliche Erfolge gefeiert. Was macht das mit Ihnen als Spielerin, dass diese Erfolge trotzdem nicht in der breiten Öffentlichkeit ankommen, obwohl Sie den Volkssport in Deutschland betreiben, Fußball?
Ja, also in erster Linie finde ich schon, dass ich jetzt für meine Person ja hohe Aufmerksamkeit geschenkt kriege. Ich bin auch froh, dass ich ja nicht so sehr unter Druck stehe, wie es die Männer einfach sind. Ich habe immer noch mein eigenes Privatleben und muss mich da nicht irgendwie groß vor vielen Menschen verstecken. Kann mein Leben so führen, wie ich möchte. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber natürlich wünsche ich mir, dass es immer weiter bergauf geht und dass man eben für seine Leistung auch noch mehr gewertschätzt wird, weil dafür habe ich jetzt bisher mein ganzes Leben irgendwie aufgeopfert und befinde mich halt schon auf einem guten Weg. Ja, aber natürlich, wenn man es vergleicht mit dem Männerfußball, dann ist man natürlich schon der Meinung, dass man da irgendwie ein bisschen mehr Anerkennung kriegen sollte.
Hat der Frauenfußball vielleicht auch das Problem, dass der Männerfußball so überpräsent ist, dass ein Länder jedes weitere Fußballspiel dann von Frauen rechtfertigen muss gegenüber Fans von anderen Sportarten, die nicht Fußball heißen?
Ja, auf jeden Fall. Also der Männerfußball ist die Sportart in Deutschland schlechthin und da ist es eben schwierig, wie auch mit allen anderen Sportarten mitzuhalten. Des Weiteren ist es halt auch einfach ein Problem, dass der Männerfußball immer noch zu sehr mit dem Frauenfußball verglichen wird. Natürlich gibt es da Qualitätsunterschiede. Da können wir aus genetischen Gründen aber leider nichts tun. Ich würde auch gerne schneller laufen können, fester schießen können. Aber ich finde trotzdem, wenn man unser Spiel mit ein bisschen anderen Augen schaut, dann müsste einem eigentlich auch die positive Qualität ins Auge fallen und es auch einfach würdigen, dass wir trotz weniger Anerkennung, trotz weniger Geld, trotz weniger Möglichkeiten so eine Leistung bringen.
Was bedeutet das für den Frauenfußballstandort Deutschland? Ist diese Schwäche in der Vermarktung aus Spielerinnensicht auch dann ein Kontraargument, wenn man dann sich entscheiden kann, ich gehe vielleicht nach England, wo die Stadien voll sind, wo ich im Fernsehen gezeigt werde, oder ich bleibe in Deutschland, wo die Stadien leer werden und ich um jeden Livestream kämpfen muss?
Ja, das ist definitiv so ein Punkt, den wir Spielerinnen natürlich sehen. Und ja auch sehr begeisternd verfolgen, wie viele Zuschauer mittlerweile sich Frauenfußball in anderen Ländern anschauen. Ist sicherlich ein Vermarktungsproblem in Deutschland und ich denke, gerade deswegen hat es einige Spielerinnen jetzt auch ins Ausland gezogen, weil sie ja da einfach merken, dass andere Länder ja diesen Bereich schätzen und einfach eine Möglichkeit sehen, diese Sportart voranzubringen. Und man muss aber trotzdem noch unterscheiden, dass in den Ländern das jetzt auch keine Regelmäßigkeit ist, sondern dass es dann an sich auch immer nur ausgewählte Top-Spiele gewesen sind, wo die Stadien halt voll gewesen sind. Es ist auch nicht üblich, dass immer in den Männerstadion gespielt wird, aber sie machen es eben ab und zu und das gibt natürlich ein ganz anderes Bild nach außen, dass die Frauen auch in den großen Stadien spielen dürfen, dementsprechend mehr Kapazität vorhanden ist und ja, die Menschen dann natürlich auch einfach mal in so ein großes Stadion reingehen möchten, wo es dann, glaube ich, auch letztendlich egal ist, wer da auf dem Platz steht. Und da gibt es gerade in Deutschland ja noch sehr viel Potenzial, vermarktungsmäßig was zu machen.
Sind solche Themen, also vor allen Dingen, wenn wir nochmal über den Vergleich deutsche Bundesliga und andere Ligen sprechen, sind solche Dinge auch Thema in der Kabine? Also sprechen Sie da mit Ihren Teamkolleginnen oder vielleicht auch mit Ihren Kollegen in der Nationalmannschaft drüber, die vielleicht noch andere Erfahrungen ja auch im Ausland gesammelt haben? Ist es da Thema, wie in Deutschland es da Probleme gibt und wie andere Länder das vielleicht an manchen Stellen besser machen?
Ja, absolut ist das Thema. Also sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft. Wir kriegen das Öffentliche auch mit, wie es in anderen Nationen ja einfach wächst und hinterfragen uns dann natürlich auch, okay, was können wir Spielerinnen vielleicht tun, um das Ganze hier in Deutschland auch immer weiter anzuregen. Und das Einzige, was wir machen können, ist halt ja mit Verantwortlichen zu reden und uns ja Gedanken darüber zu machen, ja, welche Vermarktungsstrategien es eben gibt. Aber letztendlich sind wir nicht diejenigen, die es zu entscheiden haben, sondern wir können uns einfach nur immer wieder dafür aussprechen und ja auch zur Verfügung stellen für bestimmte Vermarktungskampagnen, ja an Ort und Stelle zu sein. Und ich denke, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir Spielerinnen uns einfach ja da immer wieder öffentlich auch aussprechen, unsere Sportart immer mehr zu pushen.
Letzte Frage, welches Feedback kriegen Sie denn von den Verantwortlichen, wenn Sie darüber sprechen?
Ja, dass es wirtschaftlich eben schwierig ist und ja gut aufzubauen, weil man natürlich immer gucken muss, okay, Frauenfußball, gibt es da auch einen wirtschaftlichen Mehrwert für ja eben den Verein oder den Verband oder auch bestimmte Sponsoren? Und ja, da stehen wir eben nun mal nicht so gut da, was man auch ehrlich gesagt zugeben muss. Aber ich denke trotzdem, dass wenn man ja das Thema einfach mal richtig anpackt und voll dahinter steht und vielleicht am Anfang auch mehr rein investiert, als das letztendlich rauskommt, kann sich da was aufbauen, wie eben an Beispielen aus dem Ausland zu sehen ist.
Meint Lina Magul, Nationalspielerin und Spieler des FC Bayern München bei den Frauen. Und beim Spiel heute, was läuft, Duisburg gegen Turbine Potsdam, steht es 2:3 für Potsdam. Wir haben dort die 80. Spielminute erreicht. Die Formel 1 zurück am Nürburgring und dann auch noch ein Schumacher auf der Strecke. Es hätte so schön sein können für die deutschen Motorsportfans, aber dann hat der Eifelnebel verhindert, dass Mick Schumacher, der Sohn von Michael, gestern zum ersten Mal an einem freien Training teilnehmen konnte, denn es hat wegen des Wetters gar kein Training gegeben. Heute hat es dann aber geklappt, aber eben nur für die Stammfahrer und nicht für Schumacher. Der hat dann von der Box gesehen, dass Valtteri Bottas am schnellsten war. Jens Wolters.
Wieder mal ein Mercedes-Duell an der Spitze des Fahrerfeldes. Der Finne Valtteri Bottas dabei einen Tick schneller und deshalb im Rennen auf Startplatz 1. WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton schräg dahinter auf 2. Das erste nicht-silberne Auto gehört dann Red Bull-Mann Max Verstappen auf Startplatz 3. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel schaffte es nicht in den letzten Teil des Qualifyings und wurde nur Elfter. Zu einem spontanen Einsatz kam dagegen Nico Hülkenberg als Pilot auf Abruf in dieser Saison. Er ersetzte den Kanadier Lance Stroll im Team Racing Point. Hülkenberg landete im Qualifying aber nur auf dem letzten Platz.
Es ist der erste und einzige große Wettkampf für die Ruderinnen und Ruderer, die EM in Posen. Die sollte eigentlich schon im Sommer stattfinden, aber natürlich, Corona hat dafür gesorgt, dass die Wettkämpfe verschoben wurden. Aber sie finden statt und die Sportlerinnen und Sportler können sich endlich mal wieder im Wettkampf messen. Heute standen die Halbfinals an, Jan Dittjugeit mit der Zusammenfassung.
Da musste Oliver Zeitler erstmal ordentlich durchpusten. Denn um ein Haar hätte der aktuelle Weltmeister im Männereiner bei dieser EM den Endlauf verpasst. Erst auf den letzten Metern konnte sich der 24 Jahre alte Münchner in seinem Halbfinallauf noch auf Platz 3 schieben. Das hat gerade noch so gereicht.
Das Rennen lief nicht so, wie ich mir es vorgestellt hatte.
Ja, morgen habe ich nochmal die Chance, den Kahn aus dem Dreck zu ziehen. Und darauf kommt es jetzt an. Letzten Endes zählt nur das Finale.
Diese EM auf dem Maltasee in Posen bleibt eine Wundertüte, denn es ist die einzige internationale Regatta in diesem so ungewöhnlichen Jahr. Aber das bietet auch Platz für Überraschungen. Und so eine ist Pia Greiten. Die 23-Jährige vom Osnabrücker Ruderverein überzeugt im Frauen-Einer mit Siegen im Vorlauf und dann auch im Halbfinale. Damit gehört sie urplötzlich zum Kreis der Favoritinnen.
Klar, ich bin hier irgendwie als Unbekannte hergekommen, habe jetzt meine ersten beiden Rennen gewonnen. Darüber freue ich mich auch. Morgen ist aber ein neuer Tag. Schauen wir mal, wozu es reicht. Ne? Also wichtig ist, dass ich mein Rennen abrufe und ich am Ende zufrieden da über die Ziellinie fahren kann.
Der Deutsche Ruderverband kann sich über 9 Finalteilnahmen in den 14 olympischen Klassen freuen. Zu den ganz heißen Medaillenkandidaten zählt dann auch der Deutschlandachter.
Und bereits gestern hat sich der deutsche Doppelvierer der Frauen für das Finale qualifiziert, mit an Bord Kalatar Nuacide. Im vergangenen Jahr Europameisterin im Doppelzweier. Und wie viele andere Ruderinnen und Ruderer ist die EM in Polen der erste Wettkampf für sie in diesem Jahr. In der Zwischenzeit hat sie aber nicht nur trainiert, sie hat sich auch politisch engagiert. Zum Beispiel auf Black Lives Matter-Demonstrationen, denn sie ist eine von wenigen schwarzen Frauen im Rudersport. Und deswegen habe ich sie vorhin gefragt, warum es für sie wichtig gewesen ist, sich an den Demos zu beteiligen.
Grundsätzlich sind für mich Themen sozialer Gerechtigkeit relevant, weil ich Ungleichheiten auf der Welt, wie sie aktuell vorhanden sind, unglaublich schmerzhaft finde. Und ich finde, wenn wir in der Fähigkeit sind, was dagegen zu tun, sollten wir uns auch dagegen einsetzen. Und das Thema Rassismus betrifft mich jetzt als schwarze Frau natürlich besonders stark. Und deswegen setze ich mich für Gleichberechtigung und gegen Rassismus ein.
Rudern ist ja auch ein sehr weißer Sport. Haben Sie selber auch Rassismus erfahren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das kann Ihnen jede andere schwarze Person oder People of Color auch sagen, dass Rassismus natürlich auch im Sport ein Problem ist. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es im Sport viel spezifischer ist als in anderen Teilen der Gesellschaft, weil Rassismus ein gesellschaftliches Gesamtproblem ist und der Rudersport als Teil unserer Gesellschaft einfach nicht frei davon ist. Aber da ich jetzt meinen Alltag hauptsächlich im Sport verbringe, erfahre ich das natürlich auch dort.
Wie weit ist denn das Problembewusstsein für Rassismus im Sport, in Ihrem Sport? Und haben Sie gemerkt, dass durch die Diskussionen in den vergangenen Monaten, dass sich da vielleicht auch was geändert hat? Oder ist das tatsächlich noch ein weiter Weg, bis es zu einem richtigen Problembewusstsein kommt?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass seit dem Mord an George Floyd die Diskussion auf jeden Fall sich weiterentwickelt, dass auch mehr Menschen zuhören, vor allem mehr weiße Menschen zuhören, was schwarze Menschen sagen oder was People of Color sagen bezüglich Rassismus. Das ist erstmal sehr positiv, aber ich merke auch, dass wir überhaupt noch nicht am Ende sind, weil das Bewusstsein, dass es Rassismus gibt, wird größer, aber wie genau sich das äußert und auch ein richtiges Verständnis ist in den breiten Teilen der Gesellschaft noch nicht da.
Sehen Sie da sich selbst als Sportlerin in der Verantwortung, das laut und deutlich, so wie Sie es ja jetzt auch gerade tun, in die Öffentlichkeit zu bringen? Oder sind das dann auch die Verbände, wo Sie auch eine Pflicht sehen und sagen, eigentlich müssten zum Beispiel der Ruderverband, aber eben auch, wenn wir auf Olympia gucken, das ganze IOC sagen, in diese Richtung müsste mehr geschehen?
Ich denke beides. Also, dass ich das mache, ist eben aus Eigeninteresse. Aber ich bin der Meinung, dass auch gerade Sportverbände in der Verantwortung sind, ein Umfeld zu schaffen, das für alle Menschen einladend ist und in dem sich alle Menschen wohlfühlen. Und deswegen ist es wichtig und deswegen versuche ich eben mit meinem Engagement darauf aufmerksam zu machen, um einen gemeinsamen Weg zu finden.
Was konkret können denn Sportverbände tun? Also was erhoffen Sie sich als Person of Color konkret von einem Sportverband?
Ich hoffe, dass erstmal ein Bewusstsein entsteht, dass das Thema Rassismus relevant ist und thematisiert werden muss. Und in meiner präzisen Vorstellung ist es so, dass TrainerInnen und auch AthletInnen eventuell rassismuskritische Workshops besuchen oder sich grundsätzlich mit dem Thema auseinandergesetzt werden sollte innerhalb der Sportverbände. Und das versuche ich aktuell auch so ein bisschen anzuregen. Ich hatte schon Gespräche mit unserem Ruderverband spezifisch und wir haben noch nichts Konkretes abgemacht, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als würde ich da Unterstützung erfahren und als würde auch der Deutsche Ruderverband langsam anfangen, sich da in die richtige Richtung zu entwickeln oder zumindest Startschüsse einzuleiten.
Jetzt ist Ihr großes Ziel Olympia 2021 in Tokio. Auch da gab es ja jetzt in den vergangenen Monaten immer die Diskussion, wie politisch dürfen Sportlerinnen und Sportler sein? Dürfen sie zum Beispiel sich hinknien, um eben ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen? Mhm. Wie ist da Ihre Meinung zu? Sollte das von Seiten des IOC erlaubt sein, dass auch innerhalb des Stadions zum Beispiel, innerhalb von Wettkämpfen bei Siegerehrungen zu machen? Oder ist das dann tatsächlich ein Ort, wo das nicht stattfinden sollte, sondern eher außerhalb?
Ich bin 100% dafür, dass es erlaubt sein sollte. Ich bin der Meinung, dass es erlaubt sein muss, denn innerhalb des Sports erfahren Menschen wie ich Rassismus. Und wenn es dann nicht möglich ist, das zu äußern, dann merken wir einfach, dass es unterdrückend ist. Und dass wir den Problemen nicht auf den Grund gehen. Und ich bin auch der Meinung, dass Sport sehr politisch ist. Und deswegen ist es wichtig, diejenigen, die das möchten, oder denjenigen, die das möchten, zu ermöglichen, sich politisch zu äußern.
Auch dann, wenn dann die Gefahr besteht, dass wenn man das einmal politisch geöffnet hat, dass dann auch Meinungen vertreten werden von Sportlerinnen und Sportlern, die eben vielleicht nicht so universell vertreten werden, wie das der Kampf gegen Rassismus ist.
Ja, das ist natürlich schwierig. Diese Äußerung gibt es natürlich auch in anderen Gebieten und in anderen Bereichen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich auch aneckt, sich so zu äußern oder quasi, ja, sich beispielsweise rechts zu äußern. Ich kann es jetzt vor allem einfach aus meiner Perspektive beantworten und für mich wäre es einfach wichtig, weil ich denke, dass wir als SportlerInnen Stimmen haben, dass wir auch eine gewisse Vorbildfunktion haben in der Gesellschaft und es ist eben nicht nur der Sport, der relevant ist, sondern es gibt einfach Dinge, die sind dann noch wichtiger und die müssen auch besprochen werden.
Und jetzt sprechen wir trotzdem einmal nochmal zum Abschluss des Gesprächs natürlich auch über die EM, an der Sie gerade teilnehmen. Sie sind im Finale morgen. Wie hoch stehen aus Ihrer Sicht die Chancen, dass Sie da den Erfolg wiederholen können und wieder Europameisterin werden?
Nach dem Vorlauf sind wir auf dem Papier tatsächlich erstmal die schnellste Mannschaft. Das mag aber noch nicht unbedingt was heißen, denn Final haben immer eigene Regeln. Aber unser Ziel ist auf jeden Fall der Titel. Wir haben alle schon mal eine Europameisterschaft gewonnen. Und ja, das wäre einfach richtig, richtig cool, wenn wir das morgen schaffen könnten.
Wir sind im Moment in Posen vor Ort. Die Umstände, wir haben alle noch natürlich Corona im Hinterkopf. Wie sehr oder wie groß ist da so eine EM-Stimmung, wenn da zum Beispiel keine Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort sind?
Es geht. Also ich glaube, dadurch, dass das ganze Jahr einfach nichts stattgefunden hat, sind einfach nur alle super erleichtert, dass wir endlich Rennen fahren können, endlich zeigen können, wofür wir jetzt das ganze letzte Jahr trainiert haben. Da kommt eigentlich schon ziemlich Europameisterschaftsstimmung auf. Ein bisschen anders als sonst. Also wir tragen alle Masken bis zum Ablegen. Und wenn wir direkt am Steg sind, setzen wir die auch wieder auf. Seit heute ist in Polen auch Mundschutzpflicht grundsätzlich draußen. Also es ist schon anders als sonst, aber die Stimmung ist gut.
Sagt Carlotta Nuadjede, Ruderin von der EM in Posen hier im Deutschlandfunk. Eigentlich sind Ethikuntersuchungen in Sportorganisationen wie dem IOC keine Chefsache. Die Ermittler sollen ja gerade unabhängig sein. IOC-Präsident Thomas Bach könnte gegen diesen Grundsatz verstoßen haben. Es geht um den Fall von Frank Fredericks, Sprinter aus Namibia, Silbermedaillengewinner bei den Spielen in Barcelona und Atlanta, danach IOC-Mitglied und damit auch stimmberechtigt bei der Vergabe der Spiele nach Rio. Am Tag der Entscheidung im Jahr 2009 fließen aber fast 300.000 Euro auf ein Konto einer Firma, die Fredericks gehört. Das Geld kommt von einem Konto von Massata Diak, Sohn des ehemaligen Präsidenten des Weltleichtathletikverbandes. Beide sind inzwischen in Frankreich wegen Korruption zu Haftstrafen verurteilt. Fredericks bestreitet, dass seine Stimme gekauft worden sei, als die Vorwürfe 2017 durch die französische Zeitung Le Monde veröffentlicht werden. Aber natürlich untersucht die Ethikkommission des IOC den Fall. Und wie sich da Thomas Bach als IOC-Präsident eingemischt hat, hat mir vor der Sendung Thomas Kistner erklärt, der den Fall für die Süddeutsche Zeitung recherchiert hat.
Nun, Frankie Fredericks war schon früh, als er mit den Vorwürfen bezüglich der korruptionsverdächtigen Zahlung an ihn am Tag der Rio-Wahl konfrontiert wurde, in einem aufgeregten Austausch mit dem IOC befunden. Und dann erschien der Artikel mit diesen harten Vorwürfen und sofort hat sich die Ethik- und Compliance-Direktorin des IOC bei ihm gemeldet, Madame Paquerette Girard-Zappelli. Es ging dabei auch darum, dass er seine Ämter ruhen lassen möge. Fredericks war ja auch zu der Zeit Chef der Olympischen Evaluierungskommission für die Sommerspiele 2024 und Paris war unter den Kandidaten. Die Ethikchefin hat dann also die Untersuchung zu der Causa aufgenommen. Sie hat Fredericks, auch das ergibt sich klar aus den Akten, eine Reihe von Fragen zu den Vorgängen rund um die Zahlung am Tag der Rio-Wahl zugeschickt und da auch Geschäftsaktivitäten von Fredericks abgefragt. Das war also schon weit fortgeschritten. Das Ganze ist eine richtige Ethikuntersuchung. Für die Beantwortung dieser Fragen bekam Fredericks eine etwa zweitägige Frist gesetzt. Und er flog in Windeseile aus seiner Heimat Namibia nach Berlin, wo er Wurzeln und daher auch ein Büro hatte, um dort Materialien für seine Verteidigung einzusammeln. Und dann am folgenden Tag, kurz vor der Abreise nach Berlin, meldete sich Thomas Bach bei Fredericks. Fredericks sagte, das ist bisher unwidersprochen, dem IOC-Präsidenten, dass er im Begriff sei, nach Berlin zu fliegen. Und Bach soll ihn dann darauf hingewiesen haben, dass sich die Ethikchefin, Frau Zappelli, noch einmal bei ihm melden werde, mit der er am Tag vorher schon in Kontakt hatte und die ihm da auch schon zu dem Zeitpunkt auch schon ihre Nachfragen zugeschickt haben soll, die er dann am nächsten Tag auch wieder beantwortet zurückgeschickt hat. Wenig später, so Fredericks Darstellung auch unwidersprochen, hat sich dann die Ethikchefin wieder bei ihm gemeldet. Es gab ein kurzes Gespräch, er war da schon im Taxi zum Flughafen. Und dabei habe sie ihm dann gesagt, der IOC-Präsident habe sie vorhin angerufen und informiert, dass er, Fredericks, gerade nach Europa fliegen wolle und dass er sich hüten solle davor, nach Frankreich zu gehen. Um diese Reisewarnung geht es.
Also der IOC-Präsident Thomas Bach hat, zumindest laut Darstellung von Fredericks, ein Telefonat nochmal veranlasst von der Ethikchefin, die ja eigentlich schon fertig war mit ihren Telefonaten mit Herrn Fredericks. Warum ist das problematisch?
Naja, zunächst verbietet sich schon in schon gestarteten Ethikprüfungen und nicht nur da, aus Sicht von Ethik- und Compliance-Experten, jegliche Einmischung, jede Wortmeldung von oben. Genau deshalb gibt es ja solche Aufpasser- und Untersuchungsgremien, damit fragwürdige Vorgänge unabhängig inspiziert werden. Und speziell in de facto ziemlich autokratisch geführten Weltsportorganisationen, auch das zeigt sich immer wieder, haben Implikationen von oben in politischen oder gar möglichen juristischen Vorgängen immer eine Auswirkung. Da braucht es gar keine klare Order von oben, oft reichen kleine Bemerkungen oder Ratschläge. Und in diesem Fall ist es außerdem nun so, dass die Reisewarnung ja nur für Frankreich ausgesprochen wurde und nicht etwa für Deutschland, wo Fredericks damals hinflog, oder für Irland, Italien, Rumänien. Zugleich war es aber so, dass in Frankreich bereits ermittelt wurde zu diesen hochkorrupten IOC-Spielevergaben an Rio für 2016. Wenn also Fredericks nach Öffentlichwerden von Rio-Korruptionswürfen gegen ihn, ausgerechnet in Frankreich, jetzt nicht mehr dorthin reisen soll, dann ist der Eindruck gewiss nicht abwegig, dass die IOC-Spitze versucht haben könnte, etwaige Justizermittlungen zu erschweren. Denn solche liefen ja schon in Frankreich und auch im Kontext der Rio-Spiele. Die Pariser Sonderstaatsanwaltschaft hatte das ungefähr ein Jahr zuvor schon publiziert. Bleibt also die Frage im Raum, ob ein nach Frankreich reisender Fredericks nicht ins Visier der frisch über seine Rio-Verwicklungen informierten Staatsanwaltschaft geraten könnte. Die wollte ihn übrigens tatsächlich dringend sprechen. Im Herbst des gleichen Jahres saß er dann auch vor dem Pariser Untersuchungsrichter.
Wie reagiert denn das IOC jetzt darauf, auf diese neuen Vorwürfe, dass es sich da unrechtmäßig eingemischt haben soll in diese Ethikverfahren?
Nun, zunächst einmal hat das IOC keine dieser Darstellungen in Fredericks Statement, dass das IOC ja auch selbst den Strafbehörden zugeleitet hatte, uns gegenüber auf Nachfrage explizit in Abrede gestellt. Weder die Anrufe noch die Reisewarnung, die Frau Zappelli in Bachs Namen an Fredericks übermittelt haben soll, nichts davon. Auch hatten wir den IOC-Präsidenten konkret angefragt, wie er seine damalige Reisewarnung mit den sonstigen öffentlichen Äußerungen des IOC in Einklang bringen könne, nach denen ja das IOC immer und vollumfänglich mit den staatlichen Ermittlungen, wie in Frankreich, kooperiere bzw. kooperiert habe. Das IOC schrieb uns gegenüber, die Frage, ob diese Reisewarnung eine Vorsichtsmaßnahme vor drohenden Ermittlungen gewesen sei, als Unterstellung und erklärte, da es zum damaligen Zeitpunkt keine juristischen Ermittlungen gegen Fredericks gab, hätte sich auch keiner seiner damaligen IOC-Gesprächspartner auf ein Verfahren gegen ihn beziehen können. Außerdem dürften sich IOC-Mitglieder ja auch frei über in Medien veröffentlichte Vorwürfe austauschen. Nur erscheint das alles im konkreten Fall als wohlfeil. Denn mit den gerade erst veröffentlichten Korruptionsvorwürfen gegen Fredericks war ja einerseits klar, dass diese in einer Ermittlung gegen ihn münden würden, was bald auch der Fall war. Und außerdem hatte das IOC zum Zeitpunkt der Reisewarnung ja selbst schon eine Ethikuntersuchung in der Sache laufen. Inzwischen hat das IOC eine neue Version, etwas abweichende Interpretation der Telefongespräche gegenüber den nachfragenden internationalen Medien gegeben. Demnach gab es keine Anweisung von Bach. Aber die Ethikchefin habe Fredericks geraten, seine Vorbereitung für den Besuch der IOC-Evaluierungskommission in Frankreich nicht fortzusetzen. Solange diese Anschuldigungen gegen ihn anhängig sind, da bleibt natürlich offen, warum weder das Bach-Gespräch bestritten wird, noch Fredericks Darstellung, dass ihn Frau Zappelli in Bachs Auftrag gewarnt habe.
Einschätzungen waren das von Thomas Kistner. Und auch ein anderer Sportverband ist in Aufruhr. Der Ski-Weltverband FIS hat gestern Abend überraschend seine Generalsekretärin Sarah Lewis suspendiert. Sabine Lerche mit den Details.
Die Entscheidung, die Generalsekretärin von ihren Aufgaben zu entbinden, hat der FIS Council gestern mit großer Mehrheit getroffen. Der Grund für ihre Kündigung soll ein völliger Vertrauensverlust sein, so die FIS-Führung. Mehr Details hat der FIS Council aber bisher noch nicht preisgegeben. Die 55-jährige Lewis war seit 20 Jahren FIS-Generalsekretärin und die einflussreichste Mitarbeiterin im operativen Geschäft. Sie wurde auch als Kandidatin für die Nachfolge des amtierenden FIS-Präsidenten Gianfranco Caspar gehandelt. Er wird im nächsten Sommer seinen Platz räumen. Der Streit um seine Nachfolge könnte auch bei der Entscheidung, Lewis zu suspendieren, eine Rolle gespielt haben.
Informationen von Sabine Lerche. 2 Niederlagen und 4 Unentschieden. Das ist die Bilanz der Fußballnationalmannschaft der Männer in der UEFA Nations League. Kein Sieg also in 6 Spielen, keine gute Bilanz. In gut 45 Minuten wollen die Deutschen es dann in der Ukraine besser machen. Armin Lehmann live vor Ort. In den vergangenen Spielen hatten die Deutschen Schwierigkeiten, Führungen über die Zeit zu bringen. Zieht Bundestrainer Joachim Löw daraus bei der Aufstellung Konsequenzen?
Nicht so wirklich. Also es ist eigentlich eine erwartete Aufstellung, weil sämtliche Bayern-Spieler und sämtliche Leipziger, die ja alle unter der Woche, als es gegen die Türkei in dieses Testspiel ging, noch geschont wurden, sind in dieser Startelf. Er wird mit Serge Gnabry wieder mal so eine Art versteckte Neun haben. Der ist ja eigentlich eher einer, der lieber so ein bisschen über außen kommt. Aber Gnabry gibt dann heute den Mittelstürmer Goretzka und ein bisschen überraschend für mich Julian Draxler sollen ihn beim Toreschießen unterstützen. Kimmich und Kroos im defensiven Mittelfeld. Also alles in allem so eine Aufstellung, wie sie im Prinzip zu erwarten war und wo man einfach abwarten muss, ob die deutsche Mannschaft wieder, wie so oft in dieser Nations League, eine ganz gute erste Halbzeit hinlegt und dann hinten raus ordentlich einbricht.
Die Ukrainer hatten mit Corona-Fällen in ihrem Team zu kämpfen, mit mehreren. Wie gehen die damit um?
Ja, ihnen fehlt natürlich jede Menge an Personal. Insgesamt 14 Spieler, nicht nur alle wegen Corona, fallen aus. Also einige sind auch verletzt. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass Trainer Andriy Schewtschenko, den wir als großartigen Fußballer ja auch alle noch kennen, dass Schewtschenko im Prinzip auf seine komplette Viererabwehrkette und den Torwart verzichten muss. Und da sage ich mal ganz ehrlich, wenn du so viele Leute ersetzen musst, dann wird die Ukraine das nicht einfach auffangen können. Und während Deutschland mehr oder minder in Bestbesetzung spielen kann, ist alles andere als ein Sieg zumindest und am besten ein deutlicher Sieg der deutschen Mannschaft. All das wäre eine Überraschung.
Wir hören im Hintergrund auch den Stadionsprecher. Es gibt Zuschauer vor Ort. Es ist ein Risikospiel. Erläutern Sie einmal noch mal kurz, wie sind die Umstände?
Ja, die Umstände sind natürlich schon schwierig. Also es werden so knapp 22.000 Zuschauer im Stadion sein. Vitali Klitschko, den wir noch als Boxer kennen, das ist ja der Bürgermeister von Kiew. Und im Olympiastadion zu Kiew findet eben dieses Spiel statt. Da passen normalerweise 70.000 rein. Und er hat gesagt, wenn wir so in etwa auf ein Drittel kommen, und da sind wir dann etwa bei diesen 22.000, dann sollte das unter gesundheitlichen Gründen gehen. Ich habe da ganz ehrlich gesagt meine Zweifel. Die deutsche Mannschaft, das Team, ist komplett abgeschirmt worden, ist in einem Hotel, ist da auf einer Etage, die sie für sich haben. Sie haben einen Aufzug für sich und sind komplett abgeschirmt und werden dann auch direkt nach dem Spiel zum Flughafen fahren, nach Hause fliegen und ich vermute mal so etwa um 4 Uhr in Köln wieder landen.
Armin Lehmann war das live aus Kiew. Vielen Dank für diese Einschätzungen und damit endet diese Sendung von Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören im Namen des gesamten Teams und Ihnen noch einen schönen Abend.